Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Heute sitze ich erneut, ich war nämlich in unserem Schwester-Podcast Irgendwas mit Recht vor kurzem schon mal hier, im Ministerium der Finanzen in Wiesbaden, also für das Land Hessen, und habe das große Vergnügen, mit Andreas Bauer zu sprechen. Hallo Andreas.
Hallo Marc.
Ja Andreas, wir fangen ganz vorne an. Du bist von Haus aus Jurist.
Richtig.
Wie kam es denn dazu?
Oh Gott, wie kam es dazu? Ein bisschen ist es wie beim Faust. Also habe nun Ach und durchaus mit heißem Bemühen einiges studiert. Ich habe erst Germanistik, daher auch der Bezug zum Faust, und Politikwissenschaft studiert, mit dem Ziel, grundsätzlich mal ins Lehramt zu gehen. Habe das auch erfolgreich bis zur Zwischenprüfung durchgezogen. Aber es hat mir irgendwie so ein bisschen der Anspruch gefehlt. Also das fiel alles sehr einfach irgendwie. Und dann habe ich gesagt, du brauchst nochmal eine Herausforderung, und habe dann Jura studiert. Das war dann auch eine Herausforderung, war dann
wo?
Eine Umstellung. In Göttingen.
In Göttingen?
In Göttingen,
okay. Ja. Und davor auch schon in Göttingen?
Nee, davor in Kassel.
Okay, aber das ist jetzt nicht so weit, nee, zumindest. Nee. Ja. Ja, alles klar. Interessant, also so aus Jux an der Freude, weil man nochmal eine Challenge braucht. War zumindest keine dumme Wahl. Die Challenge war sicherlich da.
Exakt. Also es war eine Umstellung. Also einen Tag vor den Klausuren zu lernen, hat nicht gereicht, ja, bei Jura. Das wissen, glaube ich, viele. 3 Tage plus ist schon ein bisschen besser.
Okay. Mit welchem Ziel wusstest du da schon, was du machen willst?
Das Schöne bei Jura ist ja wirklich die Bandbreite, was sich vielleicht auch an meinem Dasein hier jetzt so ein Stück weit bewahrheitet. Ich war eigentlich relativ offen, hatte aber immer so im Studium ein bisschen den Schwerpunkt, hatte immer geliebäugelt mit der Justiz, fand das auch irgendwie angenehm. Ja, sag ich mal, Arbeit mit Akten oder irgendwas, hab gesagt, Menschen braucht man eigentlich nicht, und heute bin ich froh, dass es anders gekommen ist, dass ich eher mit Menschen und weniger mit Akten arbeite. Also natürlich auch mit Akten, aber der menschliche Aspekt ist bei uns schon hier so bedeutsam, deswegen ganz schön.
Und wie waren so deine Stationen in der Zwischenzeit, bevor du hier hingekommen bist?
Ich war nach dem Studium, ja, war auch ganz interessant, ist schon ein paar Tage her, und da war NJW noch als Papiermaterial, war gar nicht so der Online-Markt, und habe dann nach erfolgreichem Studium, erfolgreichen zweiten Staatsexamen gesagt, ich mache jetzt was Cooles. Und da habe ich in die NJW geguckt und habe gesagt, was ist denn cool? Und hatte eine Anzeige gesehen, die hat mich echt auch angesprochen, war Rechtsanwalt für Markenrecht in der Boutique in Nürnberg. Und aha, das fand ich jetzt, hat sich cool angehört, also habe ich mich beworben. Und das hat dann auch holter die Polter geklappt. Und dann saß ich da im Markenrecht, was auch ein super spannendes Rechtsgebiet ist, war eine Boutique, hatte dann auch den Vorteil, dass man sich wirklich auf dieses Gebiet konzentrieren konnte und nebenbei noch so ein bisschen grünes Recht, also Wettbewerbsrecht und solche Dinge. Und hatte aber die Perspektive, irgendwie Staatsdienst, da hatte ich schon ein paar Bewerbungen abgegeben. Das läuft dann immer etwas längerfristig. Und irgendwann hat das Hessische Ministerium der Finanzen angerufen, und da habe ich gesagt, war ein Jahr Anwalt rum. Und da habe ich gesagt, das guckst du dir auf jeden Fall auch mal an, und bin dann hier nach Wiesbaden gekommen zum Bewerbungsgespräch, und auch da ging es relativ kurzfristig mit der Zusage, und habe mich dann entschieden, war ein Stück weit eine persönliche Perspektiventscheidung, in die Verwaltung zu gehen.
Okay, da steckt eine ganze Menge drin. Ich sprach neulich mit der Präsidentin des Bundesamts für Justiz, und die sagte, ja, Moment mal, also spannender in so einem Podcast als das, was man gemacht hat, sind ja die ganzen Bewerbungen, die man geschrieben hat und wo man vielleicht noch nicht so viel gehört hat, weil nachher auf LinkedIn oder sonst in einem Lebenslauf siehst du ja immer nur das, was geklappt hat. Und deswegen würde ich ganz gern nochmal auch so ein bisschen, um unsere Zuhörenden Mut zu machen, auf diesen Punkt hinaus, dass du gerade gesagt hast, naja, ich hatte nebenbei auch ein paar Bewerbungen geschrieben, und vielleicht hat ja auch die eine oder andere mal nicht geklappt, und vor allem in diesem Fall musstest du auch einfach mal was länger warten.
Ja.
Ja, also es ist eben nicht immer so geradlinig, wie man da gerade rausgehört hat.
Ja, also gerade zu meiner Zeit war es so, was Richtung Justiz, Staatsdienst, da hatte ich Bewerbungen laufen, die hatte ich auch simultan mit der zu Nürnberg, aber da war es halt seinerzeit so, dass die in dem Ministerium auf den Stapel gewandert sind und wurden dann nacheinander abgearbeitet. Jetzt nicht, weil die Ministerien langsam sind, sondern weil dann eben einfach darauf geachtet wurde, wie der Bedarf ist. Das, ja, hat sich heutzutage nochmal geändert. Jetzt würde man schneller an die Akte kommen sozusagen. Aber das ist halt der Unterschied dann auch seinerzeit gewesen zwischen Staatsdienst, wo man auf so einer Bewerberliste dann sich irgendwie wiederfand, und eine Kanzlei, die konkret dann ausgeschrieben, ja, hat. Und deswegen ging es da auch schnell, und Staatsdienst ging da ein bisschen langsamer. Aber es haben sich dann alle zum Glück, da kann ich dann kann auch allen Zuhörern Mut machen, haben sich alle gemeldet, dann war ich dann aber schon hier, bin dann auch hier geblieben, aber die Justiz, ob das andere Bundesländer waren, weiß ich gar nicht mehr, sozial, ordentliche Gerichtsbarkeit, haben sich alle gemeldet, also kann ich nur Mut machen. Es dauert manchmal ein bisschen, aber sie kommen dann.
Aber du hattest jetzt ja noch nicht so den Steuersperrpunkt zu dem Zeitpunkt,
nein,
oder?
Gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht.
Ja. Ja. Und wie lernt man das dann, das Thema?
Das ist hier bei uns sehr komfortabel, das muss man wirklich sagen. Als Jurist bringt man zunächst mal, würde ich behaupten, die Fähigkeit mit sich ohnehin, so breit wie man aufgestellt ist, mit dieser immer noch sehr klassischen Ausbildung in jedes Rechtsgebiet einzuarbeiten. Also sag mal, Erfahrung bei mir war auch aus dem Referendariat war es, glaube ich, dass man sich in das Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz einarbeiten muss mit so bedeutsamen Rechtsfragen, wie viel Mülltonnen stehen einem Haushalt zu. Und das lernt man ja auch nicht an der Uni. Und so muss man sich dann aufgrund des Handwerkszeug, welches man erlernt hat, grundlegend dann entsprechend einarbeiten. Und das kann man, glaube ich, in jedem Rechtsgebiet, aber hier bei uns in der Finanzverwaltung, das gilt nicht nur für Hessen, sondern bundesweit, ist es relativ komfortabel. Wir haben ein sogenanntes Einweisungsjahr. Das ist also wirklich ein Jahr, in dem man teilweise in einem Finanzamt ausgebildet wird, steuerfachlich, um natürlich auch das Finanzamt kennenzulernen, die ganze Finanzverwaltung, auch mit einer Station bei unserer Mittelbehörde, der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. Und dazu gehören auch dreimal ein Monat grundlegende Studien im Steuerrecht. Und die finden statt an der Bundesfinanzakademie in Berlin bzw. in Brühl. Und da bekommt man das Steuerrecht nahegelegt. Das muss man ein Stück weit insofern einschränken, als dass das Steuerrecht eine so weit gefächerte und wirklich anspruchsvolle Materie ist, die ja auch ständig Änderungen unterliegt, alljährlich Minimum, sodass es da natürlich nicht sein kann, dass man sich in 3 Monaten komplett einarbeitet, sondern aber grundlegend. Das kann man schon sagen. Es ist halt die Basis, mit der man dann weiter seinen Weg hier bestreiten kann.
Für diejenigen, die vielleicht noch nicht so weit sind, die jetzt, ich weiß nicht, in dem ersten Semester BWL sind, in den ersten Semestern Jura und überlegen, so diese Steuerrichtung einzuschlagen, kannst du mal darlegen, jedenfalls so grob, was denn so die unterschiedlichen Säulen des Steuerrechts sind, also welche Themenkomplexe es da gibt, vielleicht auch anhand des Beispiels dieser Ausbildung damals?
Das Grundlegende ist zunächst mal der Sachverhalt, und der Sachverhalt, der ist ja für uns Juristen immer, so kennen wir es aus der Ausbildung, erstes Staatsexamen, der steht ja schön fertig geschrieben auf einem Zettel, und auf dem zweiten, in Richtung zweites Staatsexamen, muss man den Sachverhalt ja dann selber erarbeiten und erforschen und ermitteln irgendwo. Aber das geht vielleicht bei einer Nachbarschaftsstreitigkeit, bei einer Erbauseinandersetzung, bei einer Zivilrechtsfrage, hatte jetzt die Sache einen Mangel, ja oder nein, noch mit dem normalen Menschenverstand, würde ich mal sagen. Für Strafrecht gilt das ja sowieso. Und das ist im Steuerrecht anders. Das ist also eine Säule, dass man den Sachverhalt sich erarbeiten muss. Das sind wirtschaftliche Zusammenhänge. Das heißt, man muss also wirtschaftliche Regeln kennen, Buchführung, Bilanzsteuerrecht. Wie mache ich was? Und wo gehört was hin sozusagen, um überhaupt den Sachverhalt zunächst mal zu verstehen?
Ah, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der ja auf einer, ich sag mal, handwerklichen Ebene ist,
ja,
aber auf der Sachverhaltsebene, nicht auf der rechtlichen.
Nee, richtig.
Ja.
Ja. Hm. Und da ist aber auch schon viel Rechtliches dabei, Stichwort wie gesagt Bilanzsteuerrecht. Und das zweite ist dann sozusagen die Rechtsanwendung, also welche einkommensteuerrechtlichen oder Umsatzsteuer oder welche Rechtsgebiete auch immer, Regeln kommen zur Anwendung. Ich würde jetzt nicht behaupten, das ist leichter, aber komplexer ist zunächst mal der Sachverhalt. Und das sind dann, wie gesagt, wirtschaftliche Zusammenhänge. Und das ist so die eine Säule. Und die andere Säule ist das Recht dann entsprechend.
Ja, weil du natürlich auch den Zugang so rum hast. Wenn jetzt jemand BWL studiert hat, dann ist vielleicht das genau umgekehrt.
Exakt. Genau, da kommt er her. Und dann für die BWLer tun sich dann auch eher schwer mit den rechtlichen Themen. Ich hatte zu meiner Zeit im Referendariat, war das, glaube ich, Lehrauftrag übernommen an der Universität Kassel für Privatrecht für Betriebswirte. Und das war für mich, sag mal, auch sehr erhellend, einfach mal die Seite gewechselt zu haben. Da kam auch die Motivation her. Ich war im Landgericht, war so ein Aushang, hieß Dozenten gesucht. Da habe ich gesagt, naja, jetzt hast du immer die eine Seite gesehen, jetzt guckst du dir mal die andere an. Auch das hat sehr kurzfristig geklappt. Und da war das Schönste war die Auseinandersetzung in dieser fachlichen Geschichte, wo man gesehen hat, also diese Betriebswirte, die angehen, stellen komplett andere Fragen, die uns Juristen vollkommen fremd sind, aber durch dieses Hören der Fragen und auch das, die Auseinandersetzung damit hat sich das natürlich auch nochmal ganz anders erschlossen. Wie im Übrigen immer, auch da kann ich Werbung für machen, wenn man mal in die Lehre geht, erschließt sich vieles nochmal ganz anders durch Fragen und durch noch eine nochmal intensivere Auseinandersetzung mit manchen Sachen.
Würde ich unterstreichen, zumal man dann so einen Double-Check hat, wenn man es selber in Kürze und einfachen Worten erklären kann, hat man es wirklich verstanden, und ansonsten muss man eventuell hier und da auch nochmal nachlesen.
Ja, absolut, schön gesagt, ja.
Gut, wie ging dann dein Weg hier im Ministerium weiter? Was hast du hier so gemacht, auch inhaltlich?
Klassischerweise ist es so, dass wenn man bei uns anfängt und dieses Einweisungsjahr beendet hat, das war bei mir im Übrigen im Finanzamt Eschwege-Witzenhausen, eher so ein ländlich geprägtes Finanzamt, und ich habe dann gewechselt ins Finanzamt Kassel. Das hat auch, ist ein größeres Finanzamt und hat mehr Bandbreite in den Möglichkeiten, Verwendungsmöglichkeiten, und habe da angefangen als Sachgebietsleiter, also als Führungskraft in der Steuerfahndung. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, sehr abwechslungsreich das Ganze, und habe das gemacht, ich glaube 4 Jahre am Stück. Habe daneben aber auch so diese klassischen Veranlagungsbereiche, also da, wo die Steuerbescheide erstellt werden, Körperschaftssteuer, Einkommensteuer, also die Steuer, die uns normale Arbeitnehmer betrifft und auch andere Gewerbetreibende etc. pp. betreut, um auch nochmal die Finanzverwaltung besser kennenlernen zu dürfen, und hatte dann im nächsten Schritt für auch nochmal rund 4 Jahre waren es, eine Stelle angenommen innerhalb unserer Verwaltung als Dozent an unserer Fachhochschule. Das ist die Fachhochschule für Finanzen und Recht in Rothenburg an der Fulda, hat auch einen Campus hier mittlerweile in Frankfurt am Main, wo unser Nachwuchs ausgebildet wird, der gehobene Dienst. Und war dafür rund 4 Jahre tätig als Dozent im Abgabenrecht und anderen Rechtsgebieten. Auch das war sehr spannend. Dann habe ich mich wieder beworben auf einen höherwertigen Dienstposten, dient ja auch so ein bisschen der Weiterentwicklung, der Karrierefindung, und hatte mich dann erfolgreich beworben auf den Dienstposten des Hauptsachgebietsleiters Steuerfahndung, also der auch die Haupt, so hört man es vielleicht im Titel, Hauptverantwortung trägt in der Stelle, ebenfalls dann wiederum in Kassel. Ja, und das ist grundsätzlich bis rund vor einem halben Jahr mein grundsätzlicher Dienstposten gewesen. Ja. Und jetzt bin ich abgeordnet nach Wiesbaden ans Hessische Ministerium der Finanzen, perspektivisch für ein Jahr. Ist eine sogenannte Rotationsstelle. Also der Verwaltung geht es darum, dass ihre Führungskräfte die Verwaltung so gut wie möglich kennenlernen. Und dazu gehört natürlich auch das Kennenlernen des Ministeriums.
Also wirklich abwechslungsreich, das absolut, muss man mal sagen.
Absolut, ja.
Ich habe einen Freund, liebe Grüße, der mit Vorliebe an Türen klopft und laut Steuerfahndung ruft, das ist ein Running Gag, aber vielleicht, und wer dann nervös wird, oh, okay, ist schon ein guter Test, aber vielleicht gehen wir da mal ein bisschen ernsthafter drauf ein. Also Steuerfahndung klingt doch Krimi, wenn du mich fragst, oder? Das sind so die Leute, ich kenne das aus der anderen Perspektive, sozusagen aus der Kanzleiperspektive, Dawn Raid, also irgendwie morgens kartellrechtliche Untersuchung und oder Steuerfahndung, das sind so die zwei Themen. Das heißt, da kommen ganz viele Menschen irgendwo in Unternehmen rein, dann werden die Anwälte angerufen, die müssen das dann entsprechend begleiten. Das ist jetzt natürlich die Gegenperspektive, ihr seid die, die da reinkommen. Erstmal die Frage, worum geht's eigentlich bei so einer Durchsuchung zum Beispiel? Was will man da finden? Ganz praktisch.
Beweise.
Für eine Steuerhinterziehung.
Ja.
Wonach sucht ihr da? Nach wahrscheinlich mittlerweile hauptsächlich Computern und Unterlagen, oder?
Richtig, also der Trend ist komplett in dieses digitale Asservate.
Ja.
Was wir suchen, ja, wirklich erhellende Beweise. Papier wird weniger, das muss man ganz klar sagen. Geht viel in den digitalen Bereich, da sind wir aber Dienstleister, das betone ich immer wieder gerne, an verschiedenen Stellen. Also beispielsweise, wenn wir in Betriebe kommen, wir nehmen den Server nicht mit, weil wir wissen, da hängt die ganze Vitalität des Betriebes dran. Wir spiegeln den, also die Daten, die wir brauchen, nehmen wir mit. Das ist forensisch auch sehr anspruchsvoll, also um die gerichtsfest dann auch zu machen, weil natürlich sich so Daten auch mehr verändern können als oder könnten als ein Stück Papier. Wir machen das aber gerichtssicher. Und suchen natürlich auch Papier. Die Zeiten sind ein Stück weit natürlich vorbei, wo man in, sag mal, mittelgroßen Betrieb gekommen ist, wo dann zwei Buchhaltungsordner waren und das eine stand drauf für Finanzamt und das andere für mich. Also kein Scherz, gibt's wirklich so eine doppelte Buchhaltung, ne? Weil die Leute müssen ja auch wissen, was verdiene ich denn wirklich, ja? Wenn so die gefakte fürs Finanzamt Buchhaltung ist, dann weiß man ja auch nicht betriebswirtschaftlich, wo stehe ich denn eigentlich? Da ist man ja relativ arm. Also auch das gibt's. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch noch klassischerweise einiges am Papier. Wichtig sind natürlich auch mobile Endgeräte, wo Konversationen drauf befindlich sind, ist auch vollkommen klar, die betrieblich veranlasst sind, die dann auch erhellende Momente mit sich bringen. Aber uns ist kein Versteck fremd, sage ich mal vorsichtig. Okay. Also,
was ist der Auslöser? Ist der Auslöser, also jetzt als Laie in dem Bereich würde ich sagen, ich könnte mir zwei Auslöser vorstellen. Einmal so eine Art Whistleblowing, dass man einfach irgendeinen Tipp bekommt, und wahrscheinlich noch häufiger wäre meine Vermutung, dass man irgendwie bei einer normalen Steuererklärung oder über die Jahre hinweg so merkt, irgendwie sieht das hier alles ein bisschen komisch aus.
Ja. Ja.
Ist dem so?
Genau, es gibt mehrere Ursachen, muss man ganz klar sagen. Gibt einmal so die betriebsinternen, das, was du zuletzt jetzt gesagt hast. Da kann ich jetzt wenig ins Detail gehen, weil es unsere Kontrollmechanismen sind. Ja. Die internen,
aber ich sag mal, da fällt euch abstrakt gesehen irgendwas dann auf.
Absolut, absolut. Ja. Also entweder maschinell, dass der Computer schon so schlau ist, oder halt auch persönlich.
Ja.
Und Ungereimtheiten fallen immer auf.
Also ich rate jetzt mal, du musst ja gar nichts dazu sagen, aber einfach, um mir das sozusagen ein bisschen plastischer zu machen, wenn jetzt jemand einen riesengroßen Wareneinsatz hat.
Ja, zum Beispiel.
Und einen Umsatz, der gerade so da drüber liegt und eigentlich kann das nicht profitabel sein,
ja,
dann würde ich jetzt als Laie sagen, vielleicht mal hingucken.
Exakt.
Ja, genau. Okay.
Gut, oder wer, weiß ich nicht, sag mal überspitzt gesagt, mit 10.000 Euro im Jahr auskommt mit einer vierköpfigen Familie und trotzdem repräsentatives Fahrzeug fährt.
Ja.
Das ist irgendwie, also da ist jetzt evident. Ne?
Ja.
Das ist ein Teil der Geschichte, und natürlich gibt es auch Anstöße von außen, also nie zu unterschätzen sind irgendwie Partner jeder Hinsicht, Lebenspartner, Geschäftspartner, meistens mit dem Präfix dann Ex.
Ja.
Ne? Dann werden sie dann redselig dann irgendwie, da kommt viel bei rum.
Ja.
Neidische Nachbarn, wobei man da auch sagen muss, so klassische Anzeigen, die gibt es halt viel. Wenn es heißt, mein Nachbar, der Herr Ohrendorf, der fährt ja viermal im Jahr im Urlaub, da würden wir jetzt nicht aktiv werden. Das ist ja auch Privatsache, wie oft man in den Urlaub fährt, das ist natürlich auch klar. Also, dass man auch verantwortungsvoll mit Anzeigen umgeht und nicht gleich losrennt oder irgendwas. Das muss schon schlüssig sein.
Wir wir testen mal gerade die Reichweite dieses Podcasts. Wenn meine lieben Nachbarn das hier hören, dann kommt doch einfach mal klingeln. Dann reden wir darüber. Ja, okay. Also dann macht ihr da natürlich nichts, weil man hat ja wahrscheinlich auch das Gefühl, ja, wenn der eine dem anderen nur einen reinwürgen will und
absolut
einfach mal pauschal was sagt, dann.
Genau. Und wir sind ja wirklich, wir sind im Strafrecht, wir sind im Strafverfahrensrecht. Das heißt also, die rechtlichen Hürden, die wir zu begehen haben, um in ein Verfahren zu kommen, die sind schon naturgemäß hoch, und das ist auch gut so, weshalb wir vorsichtig optimistisch formuliert auch eine relativ gute Erfolgsquote haben. Das heißt, wir gehen in die Verfahren rein, wo schon sehr gut erkennbar ist, ja, dass wirklich der Anfangsverdacht dann sich wohl auch bestätigt. Und wenn der Anfangsverdacht schwach ist, hat man rechtlich auch keine Veranlassung, da tiefgründig zu forschen.
Ja, interessant. Können wir das nochmal konkreter machen? Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ich denke mir jetzt mal irgendwas aus, keine konkrete, doch, wir machen ein konkretes Beispiel. Ich war neulich Abendessen in einem Restaurant, die riefen mich vorher an und sagten, ja, wir haben eigentlich ja nur EC-Zahlung, aber heute auch das nicht, bitte Bargeld mitbringen. Ich war schon so etwas verdutzt. Haben wir gemacht, Bargeld extra noch geholt, abends dann Bewirtungsbeleg, weil es war ein Geschäftsessen, gefordert, als ich bezahlt habe, und dann kam ein Beleg, wo Tisch Nummer 1 drauf stand, und wir waren, ich sag mal, in einem größeren Saal, im Tisch irgendwo in der Mitte, das ist unwahrscheinlich, dass die in Spiralen von innen nach außen zählen, und dann war mir klar, das ist wahrscheinlich hier nicht Tisch Nummer 1, und dann bekam ich nachher nochmal eine andere Rechnung, die etwas richtiger aussah, und die ist jetzt hoffentlich ein ordentlicher Bewirtungsbeleg, würde ich mal behaupten. Sah jedenfalls für mich so aus. Ist das so ein typischer Weg, was so Restaurantbetreiber gerne mal machen? Und was machen die da genau? Was ist der Trick sozusagen? Was glauben die, was funktioniert?
Der Trick ist einfach, dass Bargeld wandert in eine nicht offizielle Kasse.
Und die Belege erstellen die wie? Diese Fake-Rechnungen?
Das geht ganz einfach. Es ist so ein bisschen was die Kassen, das ist jetzt auch ein sehr technisches Thema, aber was die Kassen anbelangt, kann man es immer ganz gut vergleichen mit diesen Doping-Geschichten bei der Tour de France. Das ist immer ein Wettrennen. Der eine gibt was vor und der andere versucht es zu ermitteln, und
dann denkt
man sich wieder was Neues aus. Da sind wir hinterher, aber da gibt es Wahnsinnsgeschichten, also gerade im Gastronomiebereich, Kassen, also wenn du dir vorstellst, so eine normale Kasse, wo du dann eigentlich die Preise oder wo du anwählst, die Speisen, Getränke etc. pp., sieht es manchmal vor, ich sag's jetzt mal übertrieben, wenn man 6-mal Nummer 5 eingibt und 8-mal eine Cola und 6-mal noch ein Gin Tonic, dann kommt man plötzlich in ein neues Menü, wo man dann sagen kann, okay, wie viel willst du denn heute mal weniger gebucht haben? Da kannst du ja auch so 10%, 20%, 30%, dann drückst du den Knopf und dann rechnet die Kasse nochmal neu. Auch da ist die Verwaltung immer hinterher mit neuen Auflagen, technischer Kontrolle etc. pp. Aber früher hat es so Geschichten immer wieder gegeben.
Also das ist so ein bisschen wie man ganz, ganz, ganz früher, jetzt kommt was richtig Oldschooliges, bei Wählscheibentelefonen, wenn man da keinen Raster hatte, das kenne ich aber auch nur aus Podcasts, konnte man die Null irgendwie mehrfach vorwählen und dann war das ein Amtsgespräch und dann konntest du kostenfrei in ganz Deutschland telefonieren. Oder so Cheatcodes in Computerspielen.
Ja, wie Cheatcodes.
Das ist ja alles so ein bisschen
richtig,
die Richtung.
Genau,
Ja. Okay, also das gibt es einfach auch bei Kassen.
Absolut, ja. Und wie gesagt, gerade im Bargeldbereich, das ist ja auch klar, es wird einem leicht gemacht, wenn man jetzt selber das Geld vereinnahmende wäre und sagt, naja, packe ich es jetzt in die Kasse und führe es dann mit der Besteuerung zu oder packe ich es einfach in die rechte Hosentasche.
Ja, logisch.
Die Verführung ist natürlich irgendwie da.
Ja.
Das Problem ist, also wir haben einen berühmten Steuerhinterzieher, der auch Medien bekannt ist aus dem nordhessischen Bereich, und der hat mal den Ausdruck geprägt, Gier frisst Hirn, und das ist es dann auch irgendwie, man wird so gierig und es fällt dann irgendwann auf, weil die Beträge immer höher werden, so wie es gesagt habe, 10.000 Euro, vierköpfige Familie, irgendwann wird es auffällig, da passt was nicht, oder der berühmte Ferrari und so weiter.
Ja. Ne? Was sind die, also ich sag mal, ich kann mir das jetzt als Restaurantbetreiber irgendwie noch vorstellen, dass ich Beträge von, weiß ich nicht, wenigen 1.000 Euro im Monat auch selber wieder ausgegeben kriege.
Ja.
Okay, ist nicht richtig, aber kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das noch funktioniert. Was macht man denn, wenn man dann zu gierig wird und auch ja wirtschaftlich erfolgreich eigentlich als Unternehmer und man hat so größere Beträge? Habt ihr da auch Fälle, bestimmt aus der Erfahrung, oder wo du irgendwie auf einmal sagst, oh Mann, da kommt der mit dem Geldkoffer an und will halt den Ferrari bezahlen in bar oder so, ich weiß nicht.
Also wir hatten einen schönen Fall, das passt ganz gut, die Frage, weil ich an den gerade gedacht hatte, Social Media ist natürlich auch so ein Thema. Man zeigt natürlich auch gerne, was man hat.
Ah.
Und wenn jetzt jemand, der sowieso schon, eigentlich auf der Verdachtsliste, aber wo es den Grund gab für anfängliche Ermittlungen und zeigt dann sein schönes Haus mit Anleger in Florida an den Keys, dann wird es dann irgendwie auffällig. Und dann muss man nur ein bisschen googeln, was kostet so eine Immobilie. Ist in den USA auch sehr transparent. Da kann man es genau für die Immobilie auch abfragen, öffentlich. Und da ist man dann einen Schritt weiter. Also da ist auch wieder dieses Thema Gier frisst Hirn.
Ja.
Ich zeige halt auch gerne, was ich habe. Guck mal hier, mein Haus in Florida. Ja.
Ja, mit der Rolex zum Bürgergeldantrag.
So sieht's aus. Ja.
Schön. Also wir könnten da noch sehr, sehr lange drüber sprechen, aber sozusagen es ist ja auch ein bisschen mehr Entertainment bei einem relativ ernsthaften Thema als jetzt Karriereinhalt. Aber was mich nochmal interessieren würde, weil du das im Vorgespräch gesagt hast, relativ so, ich sag mal, lapidar nebenbei, im positivsten Sinne. Ja, wir hatten da auch schon mal so eine europaweite Ermittlungsgruppe und da habe ich mitgearbeitet. Also den Aspekt würde ich ganz gerne nochmal herausstellen, weil gerade Finanzwesen, Steuerrecht ist ja oft ein nationales Thema, immer mehr international geprägt und wir haben viele internationale Zusammenhänge, aber sozusagen auch auf der Ermittlerseite die Zusammenarbeit noch mehr herauszustellen, das fände ich interessant. Kannst du da noch ein paar Takte zu sagen?
Ja, gerne. Also es gab, wann war das? Ich glaube das war wie so eine Art Auftaktsveranstaltung. Durchsuchung war im Dezember schon 2022 und zwar eine große Untersuchung der Europäischen Staatsanwaltschaft, auch eine neu gegründete Behörde, auch ein tolles Karrierefeld für Juristinnen und Juristen. Und da ging es um europaweiten Umsatzsteuerbetrug, wo wir von Kassler Sicht involviert waren, waren viele portugiesische Kolleginnen und Kollegen dabei. Ich glaube, 7 Staatsanwälte waren involviert. Und ist halt auch ein spannendes Feld. Und da hat Europa, da hat auch die Politik und so weiter schon reagiert, indem man diese Behörde geschaffen hat. Ermittlungsbehörde sind weiterhin die nationalen, also so wie unsere Steuerfahndungsstelle. Und das ist natürlich auch hochspannend, dass man sich dann europaweit austauscht.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt das so konkret zustande? Also da rufen dann einfach die Kollegen an und sagen, pass mal auf, wir haben einen Sachverhalt, der auch Deutschland betrifft.
Ja. Also insgesamt kann man sagen, bundesweit Steuerfahndung, jedes Land hat viele Stellen, viele Bedienstete in dem Zusammenhang. Aber desto länger man dabei ist, kennt man sich natürlich umso besser. Mhm. familiär wäre jetzt zu viel gesagt, aber dass man immer wieder einen Dienstbezug hat zu Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, von Kassel aus natürlich viel Hessen, aber man auch Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart kennenlernt, sei es jetzt in der Theorie, beispielsweise auf Fachtagung oder sei es konkret durch Verfahren. Das ist auch wichtig, dass man sich kennt und dass man vertrauensvoll miteinander arbeiten kann, sich austauscht, auch fachlich, was gibt es für neue Trends, was ist rechtlich bedeutsam oder weil man auch gemeinsam an Fällen bearbeitet, weil Fälle sind nicht nur regional. Gerade im Bereich des Umsatzsteuerbetruges haben wir schon seit jeher europäische Phänomene, weil nämlich dieser grenzschreitende Verkehr auch Teil der Hinterziehungsgeschichte ist sozusagen. Mhm. Und deswegen gibt es da immer schon europaweite Bezüge. Macht es natürlich auch nochmal spannend. Ist natürlich auch so, dass man jetzt nicht regelmäßig Dienstreisen durch Europa macht. Das machen dann andere Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Also nicht, dass wir europaweit ermitteln. Also ja, aber nicht jetzt unbedingt
selber vor Ort.
Selber vor Ort. Ja. Das macht man dann mit Rechtshilfe der Kolleginnen und Kollegen da, so wie wir Rechtshilfe für andere machen. Macht ja von der Sprachlichkeit schon irgendwie Sinn.
Ja.
Wenn Franzosen jetzt hier bei uns durchsuchen würden, die würden sich erstmal schwer tun, sprachlich wahrscheinlich und umgekehrt.
Gut, jetzt haben wir gehört, dass das sozusagen sehr, sehr vielseitig ist und es ist schwer in der Finanzverwaltung, jetzt haben wir viel über Steuerfahndung gesprochen, aber diese eine Position sozusagen für den Rest deines Lebens auch sich auszumalen und die dann 30 Jahre lang auszufüllen, das ist einfach auch nicht mehr sozusagen Stand der Dinge, sag ich mal. Ja. Deswegen nicht auf jetzt nur das Thema Steuerfahndung gefragt, sondern vielleicht auch allgemeiner. Was ist dir wichtig bei deinen Kolleginnen und Kollegen und hast du vielleicht auch für die jüngeren Berufseinsteiger oder Menschen, die gerade überlegen, hier in diese Richtung sich zu orientieren, den einen oder anderen Tipp?
Das Wichtigste ist, und so habe ich es bisher immer gelebt, und das auch erfolgreich, Offenheit. Also einfach offen zu sein, was kommt. Wie du gesagt hast, gibt immer Wechsel. Ich glaube auch an das Gute beim Wechsel. Weil, wie du sagst, diese 30 Jahre, am Anfang fand ich das ein komfortables Gefühl, dass man sagt, ich weiß, wo ich arbeite, bis zur Pension, bis zur Rente, was auch immer. Aber mittlerweile würde mir das Unbehagen bereiten, wenn ich wüsste, ich müsste 30 Jahre das Gleiche machen. Natürlich ist es abwechslungsreich in jedem konkreten Arbeitsbereich, aber irgendwann wiederholen sich Dinge und irgendwann, ich möchte nicht sagen, hat sich auserzählt, aber hat sich so ausdefiniert. Ich sehe es mal so aus dem Sport, wenn man trainiert irgendwie, dann wechselt man ja auch irgendwie die Gangarten und sagt, man musste dieses machen, mal ein Intervalltraining, mal irgendwie Grundlagenausdauer, jetzt beim Ausdauersport zum Beispiel, und man muss immer mal wechseln. Und wenn man offen ist und die Verwaltung, ähnlich wie eine große Firma, wo es ähnlich sein wird, hat immer wieder neue Ansprüche, neue Ideen, neue Bewandtnisse, wo sie sagt, ich brauche jemanden da an dieser Stelle. Und wenn man sich da einfach ein Stück weit schieben lässt, also offen ist, glaube, kann man da sehr erfolgreich sein, weil es auch immer wichtig ist, wenn man neu ist, an einer Position muss man A wieder neu lernen. Das ist gut und das macht auch so ein Stück weit demütig, dass man nicht immer alles weiß, sondern immer neu anfangen muss. Und es bringt aber auch viel Innovationskraft mit, weil man sagt, nachdem man etwas gelernt hat, hier kann man ja dieses und jenes mal neu machen. Ich glaube, daraus resultiert, wie gesagt, viel Innovationskraft und deswegen halte ich schon sehr viel vom Wechsel. Mhm. Das ist halt einfach gut, weil mag man sich vorstellen, wenn jemand 30 Jahre gerade als Führungskraft immer das Gleiche macht, der kennt jede Geschichte, der kennt jede Befindlichkeit der Kolleginnen und Kollegen, das wiederholt sich und das ist auch die Frage, hat man dann noch die Eigenmotivation, sich zum 400. Mal auf die gleiche Geschichte einzulassen oder ist es vielleicht gut, wenn man mal wechselt und sagt, hier fange ich wieder neu an mit neuen Kollegen, mit neuen Themen. Wie gesagt, ich halte sehr viel davon und es bietet auch für einen selber immer wieder eine neue Abwechslung und neuen Anspruch. Auch da, sagen wir, Vergleich ist aus dem Sport. Jetzt wie bei mir, irgendwann habe ich angefangen mit dem Joggen, irgendwann wurde Laufen draus, irgendwann läuft man 21, irgendwann läuft man 42, irgendwann läuft man die 42 nicht mehr flach, sondern durch die Berge und wer weiß, was noch kommt. Und also man braucht ja neue Aufgaben und bleibt nicht irgendwie stehen bei lebenslang, ich laufe jetzt 5 Kilometer im Block oder irgendwas. Mhm. Und ich denke beruflich, wenn man da offen ist, das kommt, man kann vieles nicht beeinflussen. Das sind auch bei uns als, ich sag mal, große Firma, als große Verwaltung, wie so ein Bausteinprinzip. Einer entwickelt sich in eine andere Richtung, dann wird eine Stelle frei und dann fallen viele Steinchen um und manchmal ist man einer der Steine, der da mit umfällt. Aber es ist eher ein Aufstehen als ein Umfallen jetzt in dem Bild.
Was sollte man mitbringen an persönlichen Interessen, Fähigkeiten, um in der Finanzverwaltung tätig zu werden? Wie sollte man so grob gestrickt sein?
Neben der Offenheit, ähnlich sozusagen, kommunikationsfreudig. Das ist ganz wichtig, weil Steuerfahndung, haben wir jetzt drüber gesprochen, ist ein Spezialthema, was ja nur ein Randthema der Verwaltung ist, muss man auch sagen. Dann haben wir Umsatzsteuer, ich kann gar nicht alles aufzählen, was es gibt, an Spezialitäten, die wir hier irgendwie zu behandeln haben. Und jeder, der an einer besonderen Stelle sitzt, ist ein Spezialist seines Themas. Und gerade die Führungskräfte sind angehalten, aus diesen vielen kleinen, ein gutes Ergebnis zu produzieren. Also unter dem Schlagwort, das hört sich jetzt vielleicht pathetisch an, aber nur gemeinsam sind wir stark, das ist ja so. Weil keiner, das ist halt auch eine Besonderheit des Steuerrechts, das kann ich dann gut mit dem Markenrecht vergleichen, welches doch sehr überschaubar ist, erfreulich für alle Anwender. Das ist mit dem Steuerrecht mitnichten so. Und das ist so breit gefächert, dass eine Person, würde ich behaupten, nie ein Experte in all diesen Spezialkategorien sein kann. Und deswegen bedarf es ganz viel Kommunikation. Das ist aber auch das Nette. Ich glaube, da können wir ja alle offen mit umgehen. Also wenn der Spezialist, sage ich mal, aus dem Einkommenssteuerrecht kommt und spricht vielleicht mit dem Spezialist aus der Betriebsprüfung oder Steuerfahndung, der so ermittlungstechnische Ansätze dann auch irgendwie fachlich verkörpert und beherrscht, dann wird immer gemeinsam etwas draus, wenn man dieses Fachwissen so zusammenwirft. Und das ist eigentlich das Schöne. Also man sollte offen und kommunikativ sein und einfach auch Freude haben an der Arbeit mit Menschen, mit Kolleginnen und Kollegen.
Ja. Vielen herzlichen Dank, Andreas.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.